Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diese neue Woche. Ich melde mich bei Ihnen pünktlich und gut erholt aus dem Sommerurlaub an der Nordsee zurück. Heute ist Montag, der 26. Juli.
Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt bei diesem Virus mitten auf dem Weg eine Impfpflicht einführen, wo wir immer gesagt haben, das machen wir nicht. Also man muss da schon den Weg beibehalten. Wir können jetzt nicht in so einer wichtigen Frage auf einmal den Kurs ändern.
So klang der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch vor wenigen Wochen. Doch angesichts der steigenden Corona-Zahlen und der vierten Welle, Stichwort Delta-Variante, hat er seine Meinung offenbar verändert. Er denkt jetzt doch über eine Impfpflicht nach. Der dpa sagte er, Zitat, für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen. Und weiter, es ist möglich, dass Varianten auftreten, die das erforderlich machen. Fakt ist, bisher haben in Deutschland knapp 50% vollständig sich impfen lassen. Was wir aber brauchen, sind mindestens 80%, um eine Herdenimmunität zu erreichen, die eben auch gegen diese gefährliche Delta-Variante schützt. Jetzt sagt der Kanzleramtschef Helge Braun der Bild am Sonntag, schon vor einigen Wochen hier bei uns im The Pioneer Podcast.
Also es wird einen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften geben, weil das Risiko ein unterschiedliches ist.
Das ist deutlich. Zu deutlich finden die Wahlkämpfer der Parteien. Die wollen sich jetzt auf gar keinen Fall unbeliebt machen. FDP-Chef Christian Lindner gestern Abend im ARD-Sommer-Interview sprach sich gegen Strafen für Nicht-Geimpfte aus.
Wenn von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten kein Risiko ausgeht, dann kann man für Genesene, Geimpfte und negativ Getestete auch keine Freiheitseinschränkungen mehr vorsehen.
So sieht es auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet im ZDF-Sommerinterview ebenfalls gestern Abend fast im Gleichklang.
Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen und da sind wir gerade mittendrin.
Fazit, hier werden Unterschiede deutlich, die quer durch unsere Gesellschaft gehen. Soll die Freiheit des Einzelnen, in diesem Fall die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, die Freiheit der anderen einschränken, dadurch, dass sie vielleicht doch noch an Covid erkranken? Ein mit brutaler staatlicher Gewalt durchgesetzter Impfzwang ist sicher nicht die Lösung einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber der Staat kann und darf auch nicht beiseite stehen, wenn ein Teil der Bevölkerung sich die Freiheit nimmt, unverantwortlich zu handeln. Die Impfung gegen diese Pandemie ist keine reine Privatsache. Sie ist auch kein Hobby, sondern eine Frage der Vernunft. Und zwar einer kollektiven Vernunft. Und wenn sich diese kollektive Vernunft nicht von alleine einstellt, dann sind natürlich die Parteien der Regierung gefordert, dieser kollektiven Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Monika Schnitzer ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Also sie ist dabei bei den Wirtschaftsweisen. Mit ihr spreche ich jetzt gleich darüber, was uns der Klimawandel und diese Extremwetterkatastrophen kosten.
Die Katastrophe, so wie wir sie jetzt erlebt haben, ist ja schon das beste Beispiel dafür, dass es teurer wird. Denn selbst wenn wir überhaupt nichts tun, solche Katastrophen finden statt und müssen finanziert werden.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski blickt auf die Woche an der Wall Street. Und Vorsicht, aufgepasst, eine Neuerung. Annette Weißbach feiert Premiere. Unsere neue Expertin an der Frankfurter Börse, die langjährige Korrespondentin des amerikanischen Wirtschafts-TV-Senders CNBC, jetzt auch bei uns im Morning Briefing Podcast.
Ja klar, die deutsche Automobilindustrie eine Chance. Wenn man sich mal anschaut, was Volkswagen in so kurzer Zeit zum Beispiel auf die Beine gestellt hat, da gehen sehr viele davon aus, dass Volkswagen schon in 2022 von den Absatzzahlen das größte E-Automobilunternehmen der Welt sein könnte. Und Tesla hat ja vor allem das Luxussegment besetzt.
Und wir sprechen über die Grenzen der Liebe in der Politik. Und wir erinnern uns an das deutsche Woodstock vor 35 Jahren.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you?
Legendäre Worte der jungen Schwedin Greta Thunberg. Der Auftritt der Fridays for Future Heiligen vor dem UN-Klimagipfel in New York. Sie erinnern sich vor 2 Jahren. Ein Stück Zeitgeschichte. Sie inspirierte viele junge Menschen damit und manch anderer belächelte sie ob dieser schrillen, theatralischen Pose. Fakt ist, der Klimawandel wurde zu einem Kernthema der Politik. Und mittlerweile geht's nicht mehr um Appelle und Empörung. Es geht ums Bezahlen. Es geht um die Frage, wie sich diese Mammutaufgabe der Dekarbonisierung von Volkswirtschaften, wie sich diese Aufgabe bewältigen und dann eben auch finanzieren lässt. Die CO2-Steuer wurde zum Jahresanfang hier bei uns in Deutschland bereits eingeführt. Spüren Sie was? Spüren andere was? Und welche Instrumente gibt es noch, damit die ökonomischen Folgen von Unwetterkatastrophen wie jetzt im Westen Deutschlands nicht immer und immer wieder beim Steuerzahler landen? Das bespreche ich jetzt mit Frau Professor Monika Schnitzer. Sie leitet den Lehrstuhl für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist keine Technokratin, sondern eine Frau als ehemalige Chefin des Vereins für Sozialpolitik, zumal die in größeren Zusammenhängen denkt. Auch ökologisch übrigens. Deshalb gehört sie ja seit vergangenem Jahr zum Rat der Wirtschaftsweisen, dem obersten Beratergremium unserer Regierung. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Schnitzer.
Guten Morgen.
Die Parteien führen einen Klimawahlkampf und versprechen Großes, nämlich bis 2045 eine Klimaneutralität in Deutschland. Da wollte ich Sie als erstes fragen, ist das ein realistisches Wahlversprechen?
Sagen wir mal, es ist ein sehr ambitioniertes Wahlversprechen. Um das realistisch werden zu lassen, ist eine Menge zu tun.
Aber was genau ist zu tun, um die Klimaneutralität eines der führenden Industriestaaten, ich denke an die Produktion bei VW, an die bei ThyssenKrupp, ich denke aber auch an das, was ich bei BASF und Bayer in der Produktionsanlage vor mir sehe. Wie soll das gehen?
Nun, man muss tatsächlich in erheblichem Umfang in erneuerbare Energien investieren. Das heißt, man muss sich überlegen, wo sollen die herkommen? Denn da gibt es eine Menge zu tun. Wir haben in der EU zwischen 1990 und 2020 die Emissionen um 24% reduziert. Wir sollen sie bis 2030 nochmal um 30% reduzieren. Das heißt, wir haben in 30 Jahren weniger reduziert, als wir in den kommenden 10 Jahren reduzieren sollen. Das ist eine gewaltige Aufgabe.
Und deswegen sagen Sie, Sie stehen ja auch mit Ihren Kollegen aus dem Sachverständigenrat für Klarheit und Wahrheit. Deswegen sagen Sie auch, viele Produkte und Geschäftsfelder haben keine Zukunft mehr. Ich zitiere aus einem Artikel, den Sie gemeinsam im Handelsblatt veröffentlicht haben. Welche Produkte, Frau Schnitzer, und welche Geschäftsfelder genau meinen Sie?
Man denkt mir zum Beispiel an die Stahlproduktion. Da ist es ja so, wenn man das in Zukunft klimaneutral produzieren will, dann braucht man dafür die entsprechende Energie. Also mit Wasserstoff sollte man dann produzieren, mit grünem Wasserstoff. Das jetzt auf die Schnelle aufzubauen, sodass wir da in 10 Jahren schon klimaneutral sind, das ist nicht realistisch. In 25 Jahren das soweit zu haben, das wäre schon realistisch, aber nur dann, wenn man dafür sorgt, dass man diese erneuerbaren Energien produziert. Die werden wir nicht alle in Deutschland produzieren können. Wir werden die auch importieren müssen. Und die Frage wird dann sein, woher?
Wir haben hier zumindest mal einen Einstieg bei der Bepreisung von Kohlendioxid jetzt erreicht. Zum Jahresanfang wurde verabredet, dass pro Tonne 25 Euro und ab dann wird es teurer, Richtung Verdopplung 50 Euro pro Tonne wird dann verlangt. Meine Frage dazu wäre, ist denn dieser Preis, den jetzt die Anbieter, die Hersteller, die Wirtschaft zahlt. Ist dieser Preis denn überhaupt beim Verbraucher angekommen? Ist er überwälzt worden?
Also vielleicht noch kurz zur Klärung. Der Preis, der jetzt eingeführt worden ist, der ist für Verkehr und Wärme eingeführt worden. Wir hatten ja schon vorher den Emissionshandel für die Bereiche Energie beispielsweise. Also haben wir jetzt zwei neue Bereiche dazugeführt.
Das Heizen und das Fahren.
Ja, das Heizen und das Fahren, ganz genau. Da haben wir jetzt mit 25 Euro angefangen. Und sieht man das jetzt in den Preisen beim Konsumenten? Ja, tatsächlich, das sieht man. Wir haben selber eine Studie gemacht, wie sind denn diese CO2-Steuern jetzt weitergegeben worden im Benzinmarkt. Und da sehen wir in der Tat, das, was jetzt diese CO2-Steuer ausmacht, das wäre beim Benzin zwischen 6 und 7 Cent pro Liter, das wäre beim Diesel zwischen 7 und 8 Cent pro Liter, das ist tatsächlich nicht ganz, aber fast ganz weitergegeben worden an die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Man hat das Gefühl, die CO2-Steuer ist eine richtige Idee, die allerdings auch ein populistisches Element hat. Denn dieselben Regierungen, die sie einführen, unsere zum Beispiel, machen eine Vielzahl von Subventionen an CO2-emittierende Industrien. Das heißt, es wird Hü und Hott regiert. Es gibt diesen Preis und gleichzeitig gibt es Subventionen für ThyssenKrupp. Es gibt Subventionen für die Lufthansa in dieser Krise. Es muss unbedingt weiter wie bisher geflogen werden. Und es wird gleichzeitig der größte Gasdeal aller Zeiten mit Gazprom verabredet. Wie passt das, Frau Schnitzer, für Sie zusammen?
Dann nehmen wir mal das Beispiel jetzt ThyssenKrupp, weil Sie sagen Stahlproduktion. Die sind ja schon länger eben jetzt in diesem System, dass sie Zertifikate kaufen müssen, um ihre Produktion durchführen zu können. Nur sind in diesem Bereich bei Einführung des Zertifikatehandels freie Zertifikate verteilt worden, allein um die Industrie überhaupt dafür zu gewinnen, mitzumachen. Das ist in gewissem Umfang möglicherweise auch sinnvoll gewesen.
Aber auch ein bisschen schizophren, oder? Freilose?
Das hat schon wiederum eine Lenkungswirkung, denn wenn man sie nicht nutzt, diese Zertifikate, dann kann man sie ja verkaufen. Das heißt, die Zertifikate sind etwas wert. Aber es war, wie gesagt, gleichzeitig auch ein Schritt, um überhaupt in dieses System reinzukommen. Und die Idee war natürlich, dass man die eigene Industrie jetzt nicht unglaublich belasten will, weil sie ja im internationalen Wettbewerb steht und nicht sozusagen diesen Wettbewerbsnachteil haben sollte. Das ist ja auch aktuell die Diskussion, sollten wir einen Grenzausgleich haben? Also sollten wir jetzt beispielsweise die Importe, die nach Europa kommen, mit einer solchen Steuer auch belegen, weil die ja im Ausland möglicherweise ganz ohne solche Belastungen produzieren können.
Ich meine, das ist für die Exportindustrie eine enorme Belastung. Das wissen Sie genauso gut wie ich, dass wer im China-Handel ist und mit einem großen Land zu tun hat, das eine CO2-Steuer nicht nur nicht hat, sondern auch nicht einführen wird. Und wenn, dann nicht für die eigenen Hersteller. Wie können da unsere Hersteller tatsächlich überleben? Wie kriegt man diese beiden Ziele hin? Klimaneutralität auf der einen und ohne unseren Wohlstand zu gefährden dabei.
Also bisher macht man das eben, indem man dann freie Zertifikate verteilt, aber die Menge doch mit der Zeit auch zurückfährt. Tatsächlich aber wird das weltweit nur funktionieren können, also dass wir dann auch weltweit solche Anstrengungen unternehmen, wenn wir eine Übereinstimmung mit den anderen führenden Nationen, die eben CO2 emittieren, herbeiführen. Und da kann eine solche Steuer ein Weg dahin sein, indem man sagt, nun bitte lassen wir uns doch alle darüber verhandeln, wollen wir nicht einen Klimaclub gründen, aber falls nicht, würden wir einen solchen CO2-Grenzausgleich erheben.
Ich habe neulich einen Aufsatz gelesen, eines Ökonomen, Name vergessen, der sagte, alle Investitionen in diese Klimaneutralität sind eine Investition letztlich auch für andere, weil wir für das bessere Weltklima insgesamt investieren, derweil Investitionen in die Klimaanpassung, also höhere Deiche und mehr Überschwemmungsschutz oder stabilere Häuser im Inland, das würde eine 100% Investition sein, die der eigenen Bevölkerung zugutekommt. Was halten Sie von so einer Güterabwägung zwischen Klimaschutz abstrakt und der klimaanpassenden Investition im Inland?
Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich Investitionen, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber in der kurzen Frist brauchen wir auf jeden Fall auch Investitionen, um damit umzugehen, was dieser Klimawandel jetzt schon bewirkt, nämlich Flutkatastrophen, so wie wir sie in der letzten Woche gesehen haben. Das heißt, hier müssen wir ganz dringend investieren, um besser damit zurechtzukommen, was dieser Klimawandel, der jetzt schon entsteht oder jetzt schon entstanden ist, um damit besser umzugehen.
Aber wer investiert genau, wenn wir es auch sagen und uns einig sind, dass nicht der Staat und die Gemeinschaft nun für jeden Hausbesitzer zu investieren und auch nicht Vorsorge zu leisten hat? Wie bekommt man das hin, dass die Marktwirtschaft am Ende immer noch überlebt?
Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Zunächst einmal sollte man über Versicherungen nachdenken. Also solche Schäden sollten versichert werden. Da haben wir das erste Problem, dass solche Versicherungen zwar am Markt angeboten werden, die sogenannten Elementarversicherungen, aber dass die Menschen wenig Anreiz haben, eine solche Versicherung zu kaufen, wenn sie wissen, im Falle eines großen Schadens, so wie wir das eben, wie gesagt, in der vergangenen Woche gesehen haben, wird der Staat schon aushelfen. Deswegen haben wohl auch nur bis zu knapp 50% aller Haushalte eine solche Versicherung. Bisher konnten sie immer darauf vertrauen, dass der Staat ihnen hilft, schon gar in einem Wahljahr.
Das heißt aber, Ihr Vorschlag einer Versicherung, die es ja eigentlich schon gibt, wäre der Vorschlag einer, wir müssen das Wort Pflichtversicherung hier einführen in das Gespräch wahrscheinlich, oder?
Ich denke, daran führt kein Weg vorbei, wenn wir vermeiden wollen, dass es einfach immer nur am Ende über den Staat finanziert wird. Also das heißt über die Steuerzahler, über uns alle. Solidarität an der Stelle ist gut, aber sie sollte nicht immer nur nach dem Schaden entstehen, indem man dann als Steuerzahler aushilft, sondern man sollte vor dem Schaden durch die Pflichtversicherung alle einzahlen lassen und an der Stelle aber natürlich mit Prämien, die risikogestaffelt sind. Also alle sollten einzahlen, ja, weil wir auch momentan gar nicht mehr so gut einschätzen können, wer in Zukunft alles betroffen sein wird. Da hat sich eben durch den Klimawandel viel verändert. Aber gleichzeitig kann man schon sagen, bestimmte Regionen sind stärker gefährdet als andere. Und dann müssen auch die Prämien nach dem Risiko gestaffelt werden.
In Summe wird das Leben dann allerdings, das Leben in Richtung Klimaneutralität, schon teurer werden. Insbesondere für diejenigen Menschen, die einen knapperen Geldbeutel haben. Die werden das dann spüren beim Heizen, beim Tanken und dann eben auch beim Hauskauf, beim Hausbau zum Beispiel.
Nun, aber die Katastrophe, so wie wir sie jetzt erlebt haben, ist ja schon das beste Beispiel dafür, dass es teurer wird. Denn selbst wenn wir überhaupt nichts tun, solche Katastrophen finden statt und müssen finanziert werden. Das heißt, am Ende ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Schäden nicht noch höher werden, indem wir dann in entsprechenden Hochwasserschutz investieren, indem wir die Katastrophenpläne verbessern, indem wir auch die Bebauungspläne noch mal genau anschauen. Bestimmte Gebiete sollten nicht bebaut werden, werden aber zurzeit bebaut. Wieder ist der Punkt, wenn ich mich entsprechend versichern muss und dafür auch eine Prämie zahlen muss, dann werde ich nicht in Risikogebiete bauen oder nur dann, wenn ich es mir wirklich leisten kann.
Sie kennen ja jetzt zumindest aus der noch kurzen Arbeit im Sachverständigenrat die Politiker etwas mehr aus der Nähe vielleicht als vorher. Schaffen die das?
Schaffen die es, solche Dinge in Zukunft besser in den Griff zu bekommen?
Diese sehr fundamentalen Dinge, über die wir sprechen. Ja.
Es ist tatsächlich nicht leicht, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass diese Dinge wichtig sind. Ein Politiker, eine Politikerin wird immer natürlich darauf achten, ja, sich die Wahlchancen nicht zu verderben. Und es ist bisher nicht leicht, mit einer offenen, mit einer ehrlichen Ansage eine Wahl zu gewinnen. Also man will sich natürlich für Klimaneutralität einsetzen, aber dann traut man sich nicht zu sagen, dafür brauchen wir beispielsweise mehr Windräder. Und um diese Windräder zu bauen, müssen wir vielleicht auch den Abstand etwas kleiner halten, als wir den bisher vorgesehen haben. Oder wir müssen Stromtrassen bauen. Mit diesen Dingen kommt man bisher bei den Wählern nicht ganz so gut an. Und diese Ehrlichkeit haben nicht alle Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden wollen, weil das möglicherweise ihre Wahlchancen gefährdet. An der Stelle ist es jetzt wiederum vielleicht hilfreich, wenn eine solche Katastrophe passiert, dass es den Menschen ins Bewusstsein rückt, hier muss etwas geschehen, eben nicht nur Klimawandel an sich zu verhindern, sondern auch sich anzupassen. Das kann man abstrakt vorher lange erläutern. Viele Experten haben das ja auch schon vorher erläutert. Aber am Ende glauben es die Menschen wirklich erst, wenn sie es erlebt haben und wenn sie solche Bilder sehen und solche Bilder nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern direkt vor unserer Haustür, dann ist es vielleicht besser vermittelbar, dass hier was passieren muss.
Das heißt, die Katastrophe hilft den Politikern bei der zu leistenden, Erziehungsarbeit, könnte man ja fast sagen.
Sie hilft hoffentlich den Experten auch, ernster genommen zu werden mit ihren Warnungen, dass wir uns auf diese Situation einstellen müssen und etwas ändern müssen an unserem Verhalten.
Ich hoffe, unser Gespräch hat ebenfalls der Erhellung und der Aufklärung gedient. Frau Professor Schnitzer, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Austausch.
Das würde mich freuen. Ich danke Ihnen auch.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das verrät uns jetzt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns bitte, Sophie, was an der Wall Street wird jetzt wichtig in den kommenden Tagen?
Es gibt natürlich jede Menge von Berichtsergebnissen und da stehen sicherlich im Mittelpunkt die Tech-Schwergewichte. Apple, Microsoft, Alphabet und Facebook sind alle dran. Dann gibt es spannende Wirtschaftsberichte, unter anderem zum Beispiel das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Und dann steht auch noch die zweitägige Sitzung der Notenbank an. Die endet wie immer am Mittwoch und da gibt es dann eben auch die Pressekonferenz. Und Robinhood geht an die Börse. Und dann wird eventuell noch die Produktveranstaltung von Intel spannend. Also Gabor, es ist eine volle Woche.
Vielen Dank, Sophie. Und damit gehen wir zum ersten Mal in diesem Podcast von New York nach Frankfurt auf das dortige Börsenparkett und wir schalten zu Annette Weißbach. Hallo Annette.
Hallo Gabor, guten Morgen.
Annette Weißbach ist eine studierte Volkswirtin und eine erfahrene Börsenreporterin, unter anderem für das internationale Fernsehprogramm von CNBC. Annette, am Freitag gab es ja noch eine wirklich hammerharte Nachricht der EZB, nämlich dass die Dividendenbeschränkung der deutschen Banken aufgehoben ist. Das heißt, das Verbot, Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen. Warum gab es das überhaupt und warum wurde das jetzt aufgehoben?
Nun, das gab es zuerst einmal wegen der Corona-Krise, denn die EZB hatte große Angst, dass die Kapitalpuffer der Banken aufgefressen werden könnten durch Kredite, die ausfallen. Und deswegen hat die EZB den Banken sozusagen verboten, an die Investoren Dividenden zu zahlen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr gute Nachricht, denn viele Investoren kaufen nur Aktien, die auch Dividenden zahlen. Und das könnte potenziell für deutsche Banken sehr wichtig werden, was die Kursentwicklung anbelangt.
In der Tat, denn als Investor will man doch nicht auf die Dividende verzichten. Das heißt aber, heute wäre mit steigenden Banktiteln zu rechnen?
Wenn das generelle Marktumfeld stimmt, dann könnte man mit steigenden Banktiteln rechnen. Es ist immer ein bisschen riskant, gegen das Marktumfeld zu wetten. Aber wenn der positive Rückenwind von der Wall Street auch am Montag hier in Frankfurt weiter durchhält, dann könnte es durchaus für steigende Bankaktien sorgen.
Bislang, Annette, waren ja die Quartalszahlen für das zweite Quartal doch recht positiv. Viele Werte im DAX haben überrascht. Meine Frage an dich, wer hat aus deiner Sicht wirklich geliefert und selbst einen Profi wie dich überrascht?
Ehrlich gesagt hat Daimler vor allem wirklich geliefert. Und obwohl es ja große Probleme bei den Halbleitern gibt und dass natürlich die E-Offensive eines großen Konzerns wie Daimler stark in Bedrängnis bringt, aber die Daimler-Aktie hat am Tag der Zahlen mehr als 5% zugelegt. Und das waren wirklich starke Zahlen. Und das nicht zuletzt, weil sie eine ganz geschickte Firmenpolitik führen. Und zwar die Autos, die hohe Margen haben, priorisieren in ihrer Produktion. Das heißt, es gibt eher S-Klasse als kleinere Autos von Daimler auf dem Markt.
Ich habe ja mit Sophie oft über Tesla gesprochen, der Börsenstar zumindest mal des vergangenen Jahres. Jetzt sind die Kurse doch ziemlich verfallen, 25% minus ungefähr in den letzten 3 Monaten. Hat die deutsche Autoindustrie doch noch eine Chance, tatsächlich Tesla auch outzuperformen?
Ja klar, die deutsche Automobilindustrie eine Chance. Wenn man sich mal anschaut, was Volkswagen in so kurzer Zeit zum Beispiel auf die Beine gestellt hat, da gehen sehr viele davon aus, dass Volkswagen schon in 2022 von den Absatzzahlen das größte E-Automobilunternehmen der Welt sein könnte. Und Tesla hat ja vor allem das Luxussegment besetzt. Und Volkswagen könnte wirklich der Massenproduzent werden für E-Autos. Aber auch die anderen, BMW und Daimler, stehen nicht schlecht da, denn die besetzen nämlich genau das Luxussegment und vielleicht noch einen Ticken luxuriöser als Tesla das kann.
Das Wesensmerkmal der Börse ist ja auch die Gier, sagen viele zumindest. Ganz falsch wird es nicht sein. Wage doch eine Prognose. Wenn du auf den DAX schaust, der ja kurz in der Nähe seines Allzeithochs schon war, was erwartest du in dieser neuen Woche?
Es ist ganz interessant, wie die Stimmung sich in so kurzer Zeit ändert. Vorletzte Woche noch hat die Delta-Variante die Börsianer wirklich auf dem falschen Fuß erwischt und es gab einen riesen Ausverkauf. Aber seitdem die Notenbanken ganz klar gemacht haben, dass sie Gewehr bei Fuß stehen
und vor allem die EZB weiterhin sehr viel Geld in den Markt pumpen wird, ist die Stimmung wieder durchaus positiv. Die Wall Street auf Rekordständen und wahrscheinlich wird der DAX das auch weiterhin mitnehmen am positiven Momentum. Denn momentan sieht es so aus, als würden wieder alle auf mehr Unterstützung der Notenbanken setzen und auch ein bisschen positiver in die Zukunft blicken.
Na, dann bedanke ich mich für diesen Wochenausblick, auch voller Zuversicht. Vielen Dank, Annette Weißbach. Und wir beide sprechen uns morgen früh wieder, richtig?
Genau das machen wir. Bis morgen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Liebe offenbar doch Grenzen kennt. Zum Beispiel die Grenze des Parteibuchs. Caroline Bosbach ist die Tochter des CDU-Urgesteins und Dauer-Talkshow-Gasts Wolfgang Bosbach. Sie kennen ihn. Caroline Bosbach wiederum hat Wirtschaftskommunikation in Berlin studiert, ist im Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und sie engagiert sich lokal für die CDU in ihrer Heimat.
Liebe Elbwählerinnen und Elbwähler, mein Name ist Caroline Bosbach, ich bin 31 Jahre alt und kandidiere für die Stadtverordnetenversammlung und für den Ortsbeirat in Erbach. Nichts macht mir mehr Freude als das offene Gespräch mit und der konsequente Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Im Hause Bosbach herrschte rund um die Erziehung ein wohl eher offenes Klima, wie sie dem NDR einmal verriet.
Jetzt mal ganz im Ernst, viele glauben ja immer, dass wir sehr konservativ erzogen worden sind, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also sowohl meine Mama als auch Papa waren immer sehr, sehr offen und liberal und haben uns immer machen lassen.
Bei so viel liberalem Freiraum durfte man sich dann auch bei der Partnerwahl der Tochter nicht wundern, dass ihre Liebe ausgerechnet auf einen Sozialdemokraten fiel, auf einen SPD-Politiker nämlich, der gerade in Frankfurt am Main für ein Bundestagsmandat kämpft. 3 Jahre waren die beiden zusammen, aber jetzt, am Wochenende, erklärte sie das Aus der Beziehung. Es funktioniere auf Dauer nicht, wenn man ehrgeizig sei und sich in 2 verschiedenen Parteien engagiere, sagte sie. Letztlich sollte Wolfgang Bosbach also recht behalten, als er mal mit Blick auf die Kinder sagte.
Wenn man dann sagt, oha, das ist aber jetzt nicht mein Lebensentwurf, das wächst sich aus.
Nach diesem emotionalen Misstrauensvotum und dem Bruch der großen Koalition im Hause Bosbach sind erneute Sondierungsgespräche eher unwahrscheinlich. Caroline Bosbach strebt offenbar Neuwahlen an.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Sie bringen den Arm auf! Wie ein Stück Wäsche wird der Mann behandelt!
Was mich überrascht hat, ist, dass es angesichts der extremen Spannungen zwischen Polizei und Anti-Atomkraft-Demonstranten im bayerischen Wackersdorf, wie gerade gehört, es dann doch heute vor genau 35 Jahren so friedlich geblieben ist. Denn am 26. Juli 1986 startete das Anti-Wahnsinns-Musikfestival zur Unterstützung der Proteste für die damals noch in Bau befindliche Atomwiederaufbereitungsanlage. Die Katastrophe von Tschernobyl hatte der Bewegung einen ungeheuren Auftrieb gegeben. Mit mehr als 100.000 Zuschauern fand daher dann eines der größten Konzerte aller Zeiten hierzulande statt und Anti-Wahnsinn galt als das deutsche Woodstock. Auf der Bühne standen teilweise damals schon diejenigen aus der Künstlergilde, die sich bis heute gerne politisch äußern. Herbert Grönemeyer zum Beispiel oder Udo Lindenberg und Wolfgang Niedecken mit seiner Band Bab waren natürlich auch dabei.
Verdammt lange hatte ich Spaß an der Sehnsucht. Verdammt lange hatte ich ein Jettchen Glück.
Die Polizei hatte eine Bannmeile um die Baustelle in Wackersdorf verhängt. Daher fand das Konzert auf den Äckern und Wiesen des rund 20 Kilometer entfernten Burg Lengenfels statt. Die Anfahrt wurde für die Besucher durch teilweise schikanöse Polizeikontrollen doch sehr erschwert.
Dann haben die da so irgendwie 5 Sprühdosen unterm Sitz gefunden. Buntlack, wollen sie uns abnehmen. Und zwar mit der Begründung, das wäre der Anfang. Die Sprühdose. Der Spruch an der Wand. Wer aufruft zum Terror. Und die müssten diese Terrorinstrumente, müssten sie uns abnehmen.
Aber nicht nur die Besucher des Konzerts wurden kontrolliert, sondern auch die Bands, wie die Toten Hosen damals berichtet.
Wir haben den, glaube ich, einmaligen Rekord bisher. Wir sind irgendwie jetzt 6-mal durchsucht worden. Wir sind mit dem Einsatzleiter inzwischen auf Du, der heißt Peter. In der 5. Kontrolle meinten wir, ob man vielleicht eine 10er-Karte lösen kann, damit das nächste Mal schneller geht.
Trotz aller Schikanen, das Festival verlief absolut friedlich und bleibt daher glücklicherweise bis heute nur durch seine musikalischen Glanzpunkte in Erinnerung. Zum Beispiel die junge baden-württembergische Sängerin Anne Heikes. Sie hat ihren Moment genutzt, um ein großes Publikum auf sich aufmerksam zu machen, indem sie auf der Bühne in, man kann es gar nicht anders sagen, beeindruckender Weise einen damals gerade aktuellen Hit von Whitney Houston coverte. Gut gesungen, Löwe. Aber das Original ist leider auch nicht schlecht. Die zu früh verstorbene Whitney Houston will uns auch heute Morgen nicht aus dem Kopf. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diese neue Sommerwoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way.